ARD.
Einige sagen ja, dass ich ein brasilianisches Herz habe, einen deutschen Kopf und eine schwedische Seele.
Das ist Königin Silvia. Und wir sprechen heute über sie in dieser Folge, denn ihr 80. Geburtstag steht an am 23. Dezember. Und jetzt sind wir natürlich, wo auch sonst, hier.
Annelies royale Welt.
Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
Und ich sag's ja immer wieder, mir ist es auch ein besonderes Vergnügen, heute hier zu sein. In meinem Podcast, Annelies royale Welt. Liebe Podcast-Fans, liebe Podcast-Gemeinde, lieber Chrissy Kahn, du bist auch wieder bei mir nach einem Frühdienst. Du bist ja schon um 3 Uhr aufgestanden, siehst aber eigentlich ganz gut.
Ja, danke schön. Ne? Ich habe auch was getan. Ich habe gecremt. Ich habe geschmiert aufs Augenlid, damit das dann nicht so böse ist. Also unter den Augen natürlich.
Wollte ich gerade sagen,
gegen die
oben.
Ja, ich möchte ja gut aussehen, weil wir müssen dann ja auch noch ein Reel drehen.
Das machen wir.
Für Insta und muss doch für die royalen Fans gut aussehen.
Ja, und Fotos. Man kann einen Filter drüber machen. Paris-Filter.
Ach, echt?
Nehme ich manchmal auch.
Echt gut.
Nur wenn man mal so ein bisschen, ne?
Ja.
Naja.
Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.
Genau. Ja, und ich finde es toll, dass du da bist. Du könntest ja sagen, ich gehe ins Bett, ich habe keine Lust. Nee, du sagst, natürlich machen wir den Podcast.
Entschuldigung, das ist Ehrensache, Silvia und Karl Gustav.
Also, und ich?
Ja, du sowieso.
Und in Köln beim WDR sitzt mal wieder Julia Melchior. Hallo liebe Julia, schön, dass du dabei bist. Es ist mir eine besondere Freude und ein besonderes Vergnügen.
Ja, grüßt euch ihr beiden.
Hallo.
Julia, wie geht's dir so? Du hattest ein eher schwierigeres Wochenende. Du warst in München und leider war da ein Schneechaos. Ne? Das Bayern-Spiel ist ja ausgefallen.
Ja. Und die arme Julia, wie war's? Hast du irgendwie auf dem Campingkocher dir eine heiße Suppe gemacht im Freien? Oder wie ging's dir?
Ich habe am Bahnhof in einer Hotelhalle übernachtet, aber wisst ihr was? Ich habe viele neue Freunde gewonnen. Erstmal habe ich ein paar Leute erstmal im Flieger kennengelernt, mit denen habe ich mich dann zusammengetan, bin mit denen zusammen mit der S-Bahn Mitternacht, nachdem wir 6 Stunden auf dem Rollfeld standen, zum Bahnhof gefahren. Dort habe ich dann einen ganz netten Holländer kennengelernt, weil ich natürlich nachts Angst hatte am Hauptbahnhof.
Ja.
Und da habe ich mich einfach an den dran gehangen. Dann ging der aber in die falsche Richtung. Dann musste ich irgendwie wieder zurücklaufen. Alles mit Ledersöhlchen. Durch den Schnee bin ich also da so ein bisschen lang geeiert. Und dann habe ich Zuflucht gesucht in einer Hotelhalle.
Ach, okay. Okay.
Genau.
So war das Wochenende.
War das nicht die Rolling Stones? Give me shelter. Gib mir Obdach, bitte. Nimm mich auf.
Nein. Oh Mann, aber du bist wieder safe nach Köln zurückgekommen, Gott sei Dank. Und deswegen können wir dann auch heute auch aufzeichnen. Da bin ich ja total froh. Ja. Wenn nicht, hätten wir es aus der Bahnhofshalle gemacht.
Ja,
wäre auch gegangen. Über Telefon. Mein Gott, wir sind doch flexibel. Ne? Ja, liebe Julia, ich habe dich ja natürlich eingeladen in meinen Podcast. Und du hast auch gesagt, du hast auch total viel Lust drauf. Und hast auch gesagt, lass uns das tun. Weil du bist eine totale Kennerin der Royals, ne, der schwedischen Royals. Weil du hast ja, wir haben es ja glaube ich schon öfter gesagt, so viele Dokus gemacht über die Familie. Erzähl noch mal ganz kurz, Julia, bitte.
Das war auch der Beginn so ein bisschen meiner royalen Laufbahn. Ich habe 2005 zum ersten Mal in Schweden gedreht und auch mit Königin Silvia gedreht. Das war meine erste Begegnung mit ihr und da hatten wir sie nach Brasilien begleitet dann auch. Das war so mein erster Film und aus diesem Film wurden ganz viele neue Filmprojekte über die gesamte Königsfamilie und mittlerweile, man glaubt es kaum, es ist meine 19. Schweden-Dokumentation.
Oh, Wahnsinn.
Die aber auch eine ganz besondere war. Also erstmal spreche ich echt gerne über die Schweden.
Mhm. Warum denn? Gerade über die Schweden?
Ja gut, weil ich halt mich auch mittlerweile da so irgendwie so reingefuchst habe in das Thema, die auch alle kenne. Mhm. Und es ist einfach eine sehr sympathische Königsfamilie. Es ist ein tolles Land. Die nehmen ihre Rolle einfach großartig wahr, so als Landesvater und Landesmutter und dann diese sympathische junge Generation. Königin Silvia ist, finde ich, die hat einfach Irres geleistet. Und die Geschichte ist wirklich bezaubernd. Also wie König und Königin sich kennengelernt haben und was diese Frau aus dieser Rolle gemacht hat. Es ist einfach ein besonders schönes Thema und heute bin ich besonders gerne da, weil ich so viel zu sagen habe.
Sehr gut. Und der Podcast, sagen wir mal, kein Zeitlimit hat, können wir wunderbar reden und müssen uns nicht irgendwie sputen, es sei denn, die Leitung bricht ab. Die haben wir ja noch ein bisschen, ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit. So, liebe Podcast-Fans, lehnt euch zurück und wir feiern sozusagen oder gucken auf das Leben erstmal die letzten 8 Jahrzehnte zurück auf Königin Silvia.
Oh, wie das klingt, ja.
Ja, sie wird 80,
ne? Gut.
Jeder, also wenn ich mit jemandem gesprochen habe, dir geht es wahrscheinlich auch so, Julia, wenn ich sage, ach, ich mache jetzt ein paar Podcast-Folgen zu Königin Silvia, die wird ja 80, also was? 80? Da sind immer alle ganz erstaunt, ne?
Ja, unbedingt. Auch wenn du ihr gegenüberstehst, dann ist man selber auch erstaunt, weil es kann nicht wahr sein. In den letzten fast 20 Jahren, die ich nun auch wirklich sie oft erlebt habe, hat sie sich kaum verändert. Mhm.
Das stimmt.
Weißt du was? Was mir jetzt gerade auffällt, Königin Silvia hat ja auch wirklich eine gute Figur. Sie ist da richtig schlank, ne?
Fantastisch.
Ja, und das mit 80, also, ne, also wir wissen ja alle, wie das dann irgendwie mal so gehen kann. Macht die denn viel Fitness?
Das wird sie machen müssen, denn anders kann ich mir das nicht vorstellen. Mhm. Das weiß ich jetzt mal ausnahmsweise nicht.
Aber gute Ernährung.
Sie wird sicherlich sehr diszipliniert leben, denn sie sieht fantastisch aus. Sie ist sehr gesund. Mhm. Und sie hat auch so unglaubliche Haare, die machen auch viel aus.
Ja, das stimmt. So für noch so volles Haar, ne?
Ja, toll.
Und, so,
ja.
Und ich glaube auch, weil ich meine, man sieht sie ja immer, sagen wir mal, auch in sportlichen Outfits, zum Beispiel gerade im Wintersport, die macht sie ja viel. Und als ich jetzt beim Floristen war in Heidelberg, da gibt es ja auch bald eine Folge zu, der Florist der Königsfamilie von Schweden. Und der kriegt immer die Weihnachtskarten geschickt von Königin Silvia und König Karl Gustav. Und da ist sie immer im Skioutfit. Okay, hat sie wahrscheinlich auch deswegen an, weil es nämlich super kalt ist in Schweden.
Sicher.
Ab September. Aber ja, wir kommen jetzt zurück auf ihr Leben, Julia. Also sie ist ja in Heidelberg geboren worden und dann hat sie, wie sie ja in dem Ton auch sagt, diese Mischung in sich. Ne? Das kommt ja aus deinem Interview, dieser Ton, den wir gerade eben gehört haben. Ne? Was hast du sie denn gefragt? Wie hast du mit ihr gesprochen? Wie hast du sie angesprochen? Und war die Frage abgesprochen? Oder?
Also ich soll mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ein bisschen,
hier.
Klar.
Ja. Ja. Also es war natürlich schon was Besonderes. Es ist nicht selbstverständlich, ein Interview mit ihr zu bekommen. Und ich hatte das irgendwie immer mal wieder angefragt und dann kam die Frage, ach, schicken Sie uns doch mal die Fragen, worüber Sie gerne mit der Königin sprechen würden. Und da dachte ich schon, na, diesmal scheinen die Zeichen ja ganz gut zu stehen. Mhm. Dann habe ich mir halt einen Fragenkatalog so ausgedacht, der durch ihr Leben führt. Sie hat einen deutschen Vater, eine brasilianische Mutter. Sie ist zum Teil in Deutschland aufgewachsen oder sagen wir so in Deutschland geboren, frühe Kindheit, dann halt sehr prägende Jahre in Sao Paulo. Mhm. Und dann, als sie 13 war, kam sie erst nach Düsseldorf und nach dem Abitur dann nach München. Und das irgendwie so in eine Frage zu packen, hatte ich halt auch nur dann eine Frage halt dazu gestellt, wie denn diese Jahre sie geprägt haben. Und so kam das dann halt, dass sie dann sagte, sie habe ein, manche sagen, sie habe ein brasilianisches Herz, einen deutschen Verstand und eine schwedische Seele.
Das ist eine tolle Kombination.
Ja. Ja, das ist ja das Unglaubliche. Ich glaube, dass dieser internationale Hintergrund von Königin Silvia natürlich auch ein wahnsinniger Mehrwert ist. Ich hatte auch jetzt mit dem Premierminister oder dem ehemaligen Premierminister gesprochen und der sagte, dass die Schweden auch in den Mitte der 70er Jahre, als die diese Frau kennengelernt haben, richtig dankbar waren, dass eine Frau von Welt mit diesem Hintergrund, mit diesen vielen Sprachen und natürlich auch dieser Ausstrahlung bereit war, Schwedin zu werden und Schweden zu repräsentieren. Da sind die richtig stolz drauf. Und wir sagen ja immer, es ist ja unsere Königin, unsere Silvia. Das sehen die Schweden natürlich anders. Die sagen, das ist unsere Königin und vergessen auch manchmal, dass sie aus Deutschland kommt. Das Einzige, woran sie dann erinnert werden, ist, sie hat einen kleinen deutschen Akzent, wenn sie Schwedisch spricht. Mhm. Das finden sie auch alle mal ganz charmant. Mhm. Ja, da werden sie dann immer an die deutschen Wurzeln oder auch an ihre Internationalität erinnert. Witzigerweise hat sie übrigens auch einen kleinen schwedischen Akzent, wenn sie Deutsch spricht.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
Und ich meine, sie hat ja ziemlich schnell auch Schwedisch dann gelernt. Ich meine, sie hat ja sowieso, sie hat ja in München die Fremdsprachen studiert und konnte schon viele Sprachen. Also sie hat ein Talent dafür. Und dann war Schwedisch wahrscheinlich nochmal, ja, nochmal so ein Aperçu, aber hat sie ja gut irgendwie sich, sagen wir mal, drauf geschafft, ne? Musste sie natürlich
die
auch.
Die ist
ne?
ja schon mit 5 Fremdsprachen dahin gekommen. Mhm. Also sie konnte noch Französisch, Englisch sowieso und Spanisch.
Spanisch, genau.
Und in Spanisch hat sie dann auch ihr Dolmetscher-Diplom gemacht. Eigentlich wollte sie das in Portugiesisch machen, aber das wurde an der Schule in München nicht angeboten. Mhm. Also hat sie das Dolmetscherdiplom in Spanisch gemacht und ist dann auch zum argentinischen Konsulat gegangen und hat dort gearbeitet. Und ich denke auch, dass das natürlich ihr viel mitgegeben hat. Das waren ja auch schon die ersten Erfahrungen so im Bereich der Diplomatie.
Genau, ja. Und sie hat einfach schon mal ihren ersten Job gemacht, ne? Also sie ist nicht direkt nach der Schule ist sie sozusagen Königin geworden, ne? Also eigentlich ein schöner Start, ne?
Ja, vor allen Dingen auch in einer Zeit, wo das ja auch gar nicht so selbstverständlich war. Da haben ja auch viele Frauen in der Zeit noch gar kein Abitur gemacht und sich ja eigentlich mehr so auf die Rolle als Mutter und Ehefrau vorbereitet. Mhm. Also ich finde sie ja schon auch eine sehr moderne Frau. Für den Weg, den sie gegangen ist, bis zur Heirat, weil sie sich wirklich in die Selbstständigkeit auch so begeben hat. Sie wollte auf eigenen Füßen stehen und hat dann entsprechend wirklich eine sehr gute Ausbildung gemacht. Und es hieß ja immer, sie war Chefhostess bei den Olympischen Spielen, war sie ja auch. Mhm. Aber sie war halt, bevor sie Chefhostess war, die Assistentin vom Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees. Also sie hat halt schon irgendwie auch richtig eine gute Karriere gemacht.
Ja. Ne? Das wird immer so ein bisschen verschluckt, dieser Job, ne? Dass man sagt, sie war halt Chefhostess und dann hat sie halt dann Kai Gustav irgendwie kennengelernt oder Kai Gustav hat das ein Auge auf sie geworfen. Ne?
Für mich ist es so, das war so ein Studentenjob.
Ja, der Chefhostess. Hast du mal gedacht.
Ja, habe ich immer gedacht. Ja, so, ja, hat sie als Studentin, ist er halt mal dahin, hat halt Glück gehabt, dass der Kai Gustav um die Ecke kam und naja, wie die Liebe so spielt. Das dachte ich eigentlich immer.
Und es sind eigentlich, also es war eine Ehre, Chefhostess zu sein. Ja. Die waren halt handverlesen und es waren nur 10 Stück. Und wie gesagt, sie wurde halt aus dieser Funktion oder aus diesem Job heraus Assistentin des Präsidenten des NOKs heraus quasi rekrutiert, um das zu machen.
Sister Chrissy Kahn.
Da hat er noch gar nichts mehr zu tun gehabt. Und sie war mehr als eine Studentin.
Ja.
Ja, das ist super. Das heißt, sie war da ja auch schon über dem Studentenalter hinaus, ne?
Ja, Ende 20, ne?
Ja, schon.
Rechne doch mal.
Ja, ja, schon.
Wenn
klar.
sie jetzt 80 wird, ne?
Ah, ja.
Und wann war Olympische Spiele? 72.
Ich war nie in Mathe gut an.
Ich auch
nicht. Deswegen
babbel
ich doch beim Radio.
Ja, Julia, also sie ist ja in Düsseldorf dann auch aufgewachsen, ist dort zur Schule gegangen. Aber nichtsdestotrotz, sie wird sehr stark immer noch mit Heidelberg in Verbindung gebracht, ne? Dass sie dort geboren wurde und die Ehrenbürgerwürde ja auch bekommen hat, jetzt 2023. Also sie ist mehr so mit Heidelberg, wird sie in Verbindung gebracht als mit Düsseldorf. Hab ich immer so.
Das sehen die Düsseldorfer aber übrigens sehr anders. Ne?
Ja, natürlich.
Und sie hat auch Freundschaften natürlich aus dieser Zeit. Viel mehr als aus der Heidelberger Zeit, weil in Heidelberg war sie halt sehr jung.
Ja, ja.
Ich glaube, zu Heidelberg hat sie natürlich eine ganz besondere Verbindung, weil auch ihre Eltern da begraben sind.
Richtig, ne? genau. Ja, und wir gehen jetzt mal, ich würde sagen, direkt mal, wir haben jetzt gesagt, wo sie so herkommt, ja, wie ihre schulische Laufbahn war, sind wir jetzt so ein bisschen durchgaloppiert und wir gehen jetzt mal auf das Kennenlernen ein. Ne? Also wir sind jetzt 1972, Chrissy Kahn, warst du eigentlich schon geboren?
Nee, ich bin noch Spätgeborener im Vergleich zu dir.
Also,
habe ich was gesagt?
Okay, also 1972 München und sie ist da Chefhostess. Wie wir gelernt haben, Chrissy Kahn, kein Studentenjob,
nein,
sondern ein richtiger Job. Und
Ruf!
Ah ja, und dann, also es gibt ja verschiedene Theorien, ne, dass irgendwie König Karl Gustav sie gesehen hätte und hätte irgendwie mit dem Fernglas auf sie geschaut und hat sie dann so einfach dann, ja, aus den vielen Frauen dann sich sie ausgesucht, ne? Was Besonderes, oder?
Soll ich es aufklären,
bitte,
wie sie
bitte
wirklich war? Diese Frage habe ich natürlich der Königin neulich auch gestellt. Und sie musste dabei auch immer so nett lächeln, also eigentlich fast kichern, ja, weil sie sich also daran erinnert hat, wie es war. Also er hat sie tatsächlich mit einem Fernglas erspäht, aber nicht aus einer Vielzahl von Frauen, sondern sie stand direkt neben ihm, ja.
Da braucht er ein Fernglas.
Ja, ja, damit
das
sich
war
auffällt.
Halt so, das war halt so ganz witzig. Er saß da mit seinem Onkel und verfolgten also die Spiele mit ihren Feldstechern und dann erspähten sie halt rechts neben sich die Königin oder Silvia Sommerlath, die hübsche Chefhostess, und haben sie also mit ihren Feldstechern aus unmittelbarer Nähe angeguckt und darüber musste sie sehr lachen, weil sie fand das natürlich sehr komisch, wie sie auch neulich sagte. Und so sind sie halt ins Gespräch gekommen. Und das, was auch nett war, das hat der König damals in der Pressekonferenz gesagt, 1976, als sie die Verlobung bekannt gegeben haben, da hat er gesagt, es hat gleich Klick gemacht.
Ah ja, das heißt wahrscheinlich auch so auf Schwedisch. Klick.
Ja, heißt es.
So. Aber die haben es ja relativ lang, sage ich mal, geheim gehalten. Ne? Also es ging ja bestimmt, sagen wir mal, ein Jahr. Dann gibt es das erste Foto von den beiden an einer Tankstelle in Öland. Und zwar heißt es in dem Buch am 15. Juli 1973. Das ist ja schon fast ein Jahr später nach den Olympischen Spielen.
Das dürfte bei dem Geburtstag von Karl Gustavs Schwester gewesen sein. Die hat mir das nämlich mal erzählt, dass ungefähr ein Jahr später hatte Karl Gustav die Silvia an ihrem Geburtstag der Familie vorgestellt in Schweden.
Ah,
ein Jahr später?
Ein Jahr später.
Da hat er sich aber Zeit gelassen.
Mhm. Die beiden,
der,
ja?
Moment, der schwedischen Verwandtschaft. Er hat ja eine Schwester in München.
Okay. Mhm.
Bei denen hatte er auch gewohnt während der Olympischen Spiele. Und die sind halt quasi live dabei gewesen, als sie sich kennengelernt und verliebt haben.
Also es hieß ja irgendwie, dann wurde sie ja irgendwie, also so heißt es, über jemanden eingeladen zum Essen oder so, im Hotel. Und dann
in der Villa Stuck in München gab es ein erstes Essen, ja.
Und dann, aber dann konnten sie sich relativ lang an dem Abend auch noch alleine unterhalten, ne? Also es waren dann nicht mehr Leute dabei.
Ihr werdet lachen, die sind sogar noch in die Disco gegangen.
Oh, ah, Disco.
Früher gab es noch das Kinky in München. Und da sind die beiden noch in die Disco gegangen.
Okay. Jetzt bin ich mir nicht mehr so ganz so sicher. Hat man nicht Carl Gustav auch? Nee, der war nicht der Aufreißer. Ne? Das war der Juan Carlos.
Nee. Der war natürlich schon auch ein... erstmal sah der ja auch echt gut aus. Ja. Und dann war das ein... Der war ja Mitte 20, als sie sich kennengelernt haben. Mhm. Und der war natürlich schon ein heiß begehrter Junggeselle in Schweden und hatte, also...
So hatte ich es auch in Erinnerung, weißt du?
Ja, aber der Ruf, er hatte auch den Ruf als Playboy-Prince.
Genau, so hatte ich es in Erinnerung. Ich war jetzt nur gerade noch so ein bisschen irritiert, weil es dann ja auch hieß, naja, die Schweden haben ja auch lang drauf gewartet, dass da endlich mal so eine Frau um die Ecke kommt. Deswegen dachte ich mir, vielleicht war das nur so eine Äußerlichkeit. Und er war eigentlich sehr introvertiert.
Ja, siehste, wir räumen jetzt mit allen
Vorurteilen
aus.
Der wusste auch, was gut ist, bestimmt.
Also wir räumen jetzt mit allen Vorurteilen aus.
Ich kann nicht mal wieder was sagen, da regt sich die Annelie auf. Er war kein Kostverächter.
Ich reg mich da jetzt halt auf.
Aber stimmt doch,
Julia,
oder?
Regst du dich darüber auf?
Nee, überhaupt nicht.
Das war jetzt nicht zotig, okay, gut.
Nö.
Ich finde ja auch, dass ein junger Mensch durchaus Spaß haben darf.
Ja,
man aus einer königlichen oder aus einer bürgerlichen Familie kommt.
Absolut.
So, und auf jeden Fall, also dieses Foto, und wir hatten kurz vorher drüber gesprochen, über dieses Foto. Das hätte ich ja gerne gepostet auf Instagram, Chrissy Kahn. Das ist dieses soziale Medium, was du nicht kennst.
Nee.
Und du hast aber gesagt, also ich soll es lieber
nicht,
nichts
tut
tun.
Es nicht. Ihr kriegt sofort einen Rechtsstreit. Das hat aber nichts mit Carl Gustav und Silvia zu tun, sondern der Fotograf, der dieses Foto damals gemacht hat und die Rechte an dem Foto hat, der verlangt halt horrende Summen. Insofern Finger weg von diesem Foto. Das ist mein Tipp.
Ah ja, genau. Also in dem Buch ist es drin. Ich bin gespannt, ob vielleicht hat er es da noch gar nicht entdeckt. Und, kann gut sein. Oder die sind schon verklagt worden, dieser Verlag. Wer weiß. Also auf jeden Fall. Und in diesem Buch ist auch ein schönes Foto drin. Übrigens Silvia als Baby auf den Armen ihrer Mutter. Ja, also sehr, sehr schönes Foto. Habe ich noch nie so gesehen. Du auch nicht, ne? Chrissy Kahn, oder?
Nein, das noch nicht. Aber ich finde trotzdem, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wie Victoria sieht sie aus.
Ja, auf dem, du meinst in dem Porsche an der Tankstelle.
Und wenn
ne?
du jetzt nochmal umschlägst, dann ist ein so ein großes, naja, Porträtbild von ihr. Das ist unglaublich. Dreh noch mal bitte um zu mir, damit ich sie richtig sehen kann.
Bitteschön.
Ja, das ist Victoria 1A,
ja,
oder?
Ja, vor allem das Kinn, ne?
Ja,
die haben selbe Kinn,
aber ich finde auch der Blick, die Augen,
das stimmt,
das hätte ich gar nicht gedacht.
Auf jeden Fall, also auf dem Arm von ihrer Mutter Alice. Ja, also sehr schönes Foto, aber das werde ich posten. Ich glaube nicht, dass es da...
Sie ist ja das Nesthäkchen der Familie gewesen.
Genau.
Mit vier älteren Brüdern.
Ja.
Und die hatten ein sehr inniges Familienverhältnis. Also sie ist wirklich sehr behütet und sehr geliebt aufgewachsen, hatte ein ganz enges Verhältnis zu den Eltern und zu den Brüdern ihr Leben lang. Mhm. Einige sind halt leider auch schon verstorben. Mhm. Das machte auch so den Unterschied zu Carl Gustav. Der hatte zwar auch eine große Familie und war auch das jüngste Kind mit vier älteren Schwestern. Sie hatte die vier älteren Brüder. Mhm. Aber Carl Gustav hatte seinen Vater verloren und hatte ein sehr, ich sag mal, förmliches Verhältnis zu seiner Mutter, wie das damals in der Hocharistokratie halt auch noch so üblich war. Und wurde halt mehr von einem Kindermädchen großgezogen. Ja. Und dann, als Carl Gustav und Silvia geheiratet haben und eine Familie gegründet haben, hat er eigentlich durch Silvia erst auch gelernt, wie innig so ein Familienverbund sein kann. Die leben ja jetzt auch in Schweden ein sehr inniges Familienleben mit ihren Kindern und Enkelkindern und so. Also da hat sie aus ihrer eigenen Kindheit doch wirklich, glaube ich, auch sehr viel Werte, was also Familiensinn so betrifft, mit ins schwedische Königshaus gebracht.
Ja, absolut. Und ich meine, es waren auch alle sehr froh. Und ein Politiker hat wohl gesagt, als Königin Silvia oder als Silvia Sommerlath reinkam ins Königshaus, so nach dem Motto, wenn sie nicht gekommen wäre, wäre das schwedische Königshaus untergegangen oder die Monarchie.
Monarchie sogar, genau.
Ja. Also weil sie hat dem Ganzen, man kann sagen, die Retterin. Siehst du das auch so, Julia?
Ja, man muss dazu sagen, das waren halt so die 60er, 70er Jahre, waren auch in Schweden sehr unruhig, die ganze Studentenrevolution. Und man richtete sich gegen alles, gegen das ganze Establishment, da gehörte auch die Monarchie. Und die war nur noch vertreten durch einen Mitte 20-jährigen Jungkönig, der den Ruf als Playboy-Prinz hatte. Und man fand sich durch dieses System nicht mehr gut vertreten. Das ging aber der Politik so. Also die Bevölkerung war eigentlich nicht dafür, die Monarchie abzuschaffen, aber die Politik wollte es. Und da gab es halt dieses Zitat von Olaf Palme, dem damaligen Premierminister, wir sind nur noch eine Unterschrift von der Republik entfernt. Yeah, aber dann kam Silvia.
Kam Silvia und dann war es weg.
Ja, da hat sich gesagt, ach, dieser Playboy-Prinz und was, das ist nichts mehr Gescheites, ne? So nach dem Motto. Und dann kam das und irgendwie ordnete sich das sowieso.
Ja, und man hat dann auch gesehen, der trifft ja offenbar ganz gute Entscheidungen, denn er hat sich schon mal, die erste richtige Entscheidung war für die richtige Frau.
Ja.
Und damit hat das, also war das schon auch wegweisend. Mhm. Damit hat die Monarchie so einen ganz anderen Weg eingenommen.
Ja. Und am 12. März 1976 wurde dann die Verlobung offiziell bekannt gegeben, also mit auch einem schönen Verlobungsfoto. Und dann 1976, am 19. Juni, wurde geheiratet. Es heißt ja, ganz Stockholm hat sich fein gemacht für diese Hochzeit. Es muss super Wetter gewesen sein. Und interessanterweise ist ja der Juni auch so ein Hochzeitsmonat, ne, in Schweden. Huch. Und
die Viktoria hat auch am 19. Juni geheiratet.
Genau, am gleichen Tag auch oder gleiches Datum, sage ich jetzt mal, 2010 dann. Aber im Juni alle und auch Madeleine und Karl Philipp und über die Kinder reden wir ja gleich. Ne? Aber also sie haben dann geheiratet 1976 im Juni und dann musste natürlich, ja, wie es so ist, ein Thronfolger her, ne? Oder dann vielleicht eine Thronfolgerin. Und dann passierte es ja tatsächlich, ne, dass es kam ein Kind, aber sagen wir mal, wahrscheinlich für damalige Verhältnisse leider nur eine Tochter. Und zwar Viktoria wurde geboren am 14. Juli 1977. Relativ schnell nach der Hochzeit, ne? Muss man schon sagen. Das ging flott. Die haben im Juni 76 geheiratet.
Ja.
Juli 77 kam schon Viktoria auf die Welt.
Aber ich kenne das also auch aus den alten Nachrichten, die wir ja auch dann für unsere Filme immer so sichten. Mhm. Dann gab es halt einen Bericht, es ist leider nur eine Tochter.
Ja, ach, das haben sie auch so.
Aha. Genau, das durfte man so sagen. Ne?
Also es galt noch bis Ende der 70er Jahre, also als die Viktoria auf die Welt kam, gab es noch eine rein männliche Thronfolge.
Mhm.
Insofern, als dann der zwei Jahre später ihr kleiner Bruder Karl Philipp zur Welt kam, der ist als Thronfolger auf die Welt gekommen.
Mhm. Erstmal.
Und dann haben die aber die Verfassung geändert in Schweden. Rückwirkend, das ist eigentlich das Ungewöhnliche, denn in Norwegen und so in anderen Ländern wurde auch die Verfassung geändert zu einer gleichberechtigten Abfolge.
Ja.
Zugunsten des erstgeborenen Kindes. Aber in Schweden haben sie es rückwirkend gemacht, sodass dem Karl Philipp nachträglich, als er, glaube ich, schon ein Jahr war, die Krone entzogen wurde und die dreijährige Viktoria dann zur Kronprinzessin ernannt wurde.
Vielleicht ist es ihm ja ganz recht, dass er jetzt nicht König werden muss.
Könnte sein. Also,
ja, viele finden es ja auch gut, wahrscheinlich. Gut, du wächst ja auch immer damit auf.
Ne? Ja. Das würde ich auch sagen, Christian. Ja. Also ich glaube, du wächst da rein und die ganze Familie musste dann erstmal alle umdenken.
Ja.
Was auch schwierig war, denn ich finde, das darf man immer nicht vergessen, in der Zeit damals, jetzt sehen wir das als selbstverständlich, dass Frauen das machen. Mhm. Und es sind ja unheimlich viele jetzt in der jungen Generation, unheimlich viele Kronprinzessinnen. Aber sie war halt damals, in der Generation, war sie die einzige Frau in ganz Europa. Alle anderen, Philippe, Håkon, Willem Alexander, die ganze Generation, alles Jungs. Mhm. Sie war die erste Frau in Schweden nach rund 400 Jahren, die diesen Thron erben sollte. Und das war schon eine Herausforderung sicherlich für die ganze Familie, dieses Mädchen darauf vorzubereiten.
Ja. Ich meine, das ist also erstaunlich, ist auch dieses rückwirkend, dass man sagt, okay, das geht jetzt, wir drehen das Rad zurück und jetzt wird es halt Viktoria. Ne?
Ja, also, in Norwegen haben sie es halt nicht rückwirkend
eben,
gemacht.
Eben, genau, Märtha Louise ist es nicht
geworden. Es ist weiterhin der jüngere Bruder.
Jetzt stell dir vor, die Viktoria wäre nicht so ordentlich geworden, ja? Und dann hätten sie gesagt, ach hey, was haben wir denn jetzt gemacht? Jetzt haben wir das geändert und jetzt haben wir da so eine, die das gar nicht drauf hat.
Mhm. Ja, aber sie hat es ja perfekt drauf.
Ja,
ne?
ich glaube aber, das haben wir ja auch nie so wirklich gehört, dass es mal ganz schlecht da laufen würde. Ich glaube, wenn du das ganz eng führst, ne, von Anfang an, dann kriegst du das schon so rein.
Ja, und du kommst jetzt auch schon zum nächsten Thema, Krisikan, leitest sehr schön über, denn ich würde gerne auch drüber reden, wie denn auch Königin Silvia eingewirkt hat, natürlich auch als Mutter, ne, auf die Kinder und wie sie sie, sagen wir mal, wahrscheinlich auch engmaschig geführt hat. Also jetzt nicht negativ, sondern auch positiv, also in die richtige Bahn gelenkt hat, sage ich jetzt mal. Ein bisschen holprig dann mit Viktoria, Kronprinzessin Viktoria, die ja dann magersüchtig war und bestimmt auch gehadert hat mit ihrer Rolle dann irgendwann. Mhm. Oder auch Madeleine mit der aufgelösten Verlobung. Also da gab es schon so ein bisschen, ohne Huddel ging ja nichts so über die Bühne, ne, in der Königsfamilie, in der Schwede. Ne?
in dem Punkt gehen sie ja sehr offen damit um, wenn sie Probleme haben in der Familie, ob es jetzt eben Victorias Magersucht war oder auch der Karl Philipp, der und Victoria übrigens auch, die haben, die leiden an Dyslexie, also an einer Leseschwäche.
Ja.
Die gehen damit offen um und das hat man auch vor allen Dingen der Silvia zu verdanken. Denn früher war es in der Aristokratie ja auch üblich, dass man irgendwie Schwächen nicht nach außen zeigte, sondern immer nur eine Vorzeigefamilie war. Und Silvia hatte halt den Mut, offen mit Schwächen und Problemen in der Familie umzugehen. Und das hat denen ja auch enormen Sympathien eingebracht.
Ja, naja, auf jeden Fall. Und sie ist ja auch ein großer Familienmensch, ne? Und in Sachen Erziehung. Ich meine, sie hat, gehe jetzt stark von aus, Victoria die deutsche Sprache weitergegeben. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Kindern aussieht. Julia, wie war so sie, ihre Rolle als Mutter? Also ist es so, dass sie sie auch engmaschig geführt hat auf der einen Seite und das Thema Familie sehr hochgeschrieben hat? Oder gab es da natürlich auch die Zeiten, wo dann, sagen wir mal, auch mal die Nanny mehr zum Einsatz kam oder die Nannies?
Also das hat sie mir neulich, als wir da zusammen am Kamin saßen, das war nämlich sehr gemütlich übrigens im Palast, da hat sie mir das auch erzählt, dass sie natürlich, weil sie ja auch schon König und Königin waren, unheimlich viel reisen mussten. Das darf man immer nicht vergessen. Die meisten heiraten ja erstmal den Kronprinzen und dann hat man nochmal so ein paar Jahre Schonzeit. Da macht das die ältere Generation noch diesen Job und dann irgendwann mit Mitte 50 oder so gibt es dann halt einen Generationswechsel. In England erst mit Mitte 70.
Ja.
Aber das war bei Silvia und Karl Gustav anders. Silvia hat ja wirklich aus dem Stand an die Staatsspitze geheiratet und war dann sofort Königin. Und dadurch mussten die unheimlich viel reisen. Und das sagte sie mir neulich auch, dass das auch sehr schwer war. Ne? Das fiel ihr als Mutter schwer. Und dass die Kinder auch darunter gelitten haben. Das hat sie neulich also auch richtig gehend gesagt. Das weiß sie auch von ihren Kindern. Da haben sie auch drüber gesprochen. Sie hatte ja auch keine Großeltern. Ihre eigenen Eltern waren in Heidelberg. Die Eltern von Karl Gustav waren gestorben schon. Also es gab auch keine Großeltern, die das so auffangen konnten. Und das macht sie halt jetzt, wenn Victoria und Daniel unterwegs sind, da ist sie als Großmutter halt auch oft im Einsatz, genauso wie die Eltern von Daniel auch. Aber das war schwierig für die Kinder. Die hatten natürlich tolle Nannies, tolles Personal da, die denen ja auch viel Nestwärme so gegeben haben. Und Königin Silvia sagte mir auch, dass wenn sie dann zu Hause waren, haben sie halt irre viel Zeit mit den Kindern verbracht. Und wenn es mal größere Termine gab, dann halt die Kinder auch durchaus mal mitgenommen. Also ich erinnere, wir haben vor ganz, ganz vielen Jahren mal ein Interview geführt mit unserem ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Und der erinnerte sich an einen Staatsbesuch in Schweden Anfang der 80er Jahre und war halt etwas verwundert darüber, dass die Kinder des Königspaares, die waren halt mini, ne? Also ich sag mal 1, 4 und 6 oder so, da halt zwischen den Staatsgästen immer so rumgesprungen sind.
Auch nicht schlecht. Aber was ich mich gerade gefragt habe, weil wenn Silvia ja aus dem Stand an die Staatsspitze ja mit gewandert ist oder geschossen wurde, muss man ja schon fast sagen, dann ist das ja, das musst du auch erstmal für dich annehmen können. Ne? Und ich habe auch überlegt, wie war es denn vorher dann, also für sie, also so mit Beziehungen oder Männern, war das schon mal irgendwie sowas, wo es dann mal so ernst wurde, wie bei Karl Gustav?
Wie ernst das vorher wurde, weiß ich nicht. Also ich erinnere aus alten Zeitungsberichten, dass sie natürlich auch mal einen Freund gehabt hat. Wäre ja auch irgendwie komisch gewesen.
Ja,
nicht. Aber offenbar war nie was Ernstes dabei oder auch nie irgendwie eine unerfüllte Liebe oder irgendwie eine geplatzte Verlobung oder sowas. Nee, sondern ich glaube, sie hat so ihren Weg gemacht und so lange gewartet, bis sie den richtigen findet.
Ja, genau. Und dann kommt da so eine, wo du echt auch weißt, boah, das bedeutet jetzt irgendwie schon so ein Raster, so ein Korsett vielleicht auch ein Stück weit.
Krass. Ich glaube auch, dass du das nur so machen kannst, wie die Silvia, wenn du halt auch schon eine gewisse Reife hast, Berufserfahrung, selbst total gefestigt im Leben stehst und weißt irgendwie, was du willst. Also ein ganz junges, unbedarftes Mädchen hätte das sicherlich nicht so ohne weiteres machen können. Denn Silvia, als sie 1976 dann nach Stockholm kam, hat an einen alten, verstaubten Männerhof eingeheiratet.
Ja.
Also es gab schon seit vielen, vielen Jahren in Schweden keine Königin mehr.
Ja.
Die Mutter von Karl Gustav war tot, die alte Königin war tot. Karl Gustavs Schwestern hatten alle aus dem Königshaus schon rausgeheiratet. Es gab nur den jungen Karl Gustav, seinen alten Onkel Bertil und das ganze alte Hofpersonal. Und das waren alte Militärs vor allen Dingen, alles Männer. Und das durchschnittliche Rentenalter war am Königshof 75.
Oha.
Ah, Wahnsinn.
Und dann so eine junge Frau, die sich da behaupten muss,
ja,
die dann halt ein Büro sich aufgebaut hat, die sich einen Job aufgebaut hat und ein eigenes Profil gegeben hat.
Mhm.
Aber, wie sie mir das auch neulich sagte, sie hatte keine gewissen Vorstellungen, was sie vorhatte, sondern das hat sich halt so ergeben.
Mhm. Ich kenne, sie war ja dann auch schon 30, ne? Also ich meine, sie war ja nicht irgendwie blutjung, so Anfang 20 oder so, sondern die hatte ja schon auch Erfahrung, also Lebenserfahrung dann auch einfach, schon, ja, mit genau, Anfang 30. Ja,
zum einen und auch eine gewisse Gelassenheit.
Ja, genau, das kam auch noch dazu.
Ja, denn ich erinnere, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, das ist so nett. Es gibt ja in Schweden eine Fernsehsendung, die heißt Das Jahr mit der Königsfamilie. Mhm. Die gibt es seit 1977 und jedes Jahr wird die Königsfamilie so in der Weihnachtszeit besucht. Und damals halt 77, 78, 79 hatten sie halt immer die kleinen Kinder dabei. Mhm. Oder erstmal halt Victoria, dann kam Karl Philipp dazu. Mhm. So als Mutter sitzt sie da ganz gelassen und gibt so ihr Interview und Victoria macht da Purzelbäume auf dem Sofa neben ihr und haut mit dem Apfel auf den Tisch und weißt du, also das, eigentlich kriegst du als Mutter bei sowas Hitzewallungen, wenn du das siehst, aber die Silvia sitzt da ganz gelassen, also ich finde, sie war einfach, hat einfach schon eine gewisse Größe so mitgebracht.
Ja, ja, total.
Aber sie ist auch von der Art, glaube ich, so, das merkst du auch, wenn sie redet, finde ich. Man denkt eben, sie ruht in sich selbst, sie redet langsam und das macht ihr überhaupt nichts aus. Es ist so...
Ja.
Ich glaube, das ist da auch eben so zu sehen, was du da beschreibst.
Das stimmt.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist sie auch immer ganz präsent. Also so, ja, diese Kombination.
Und das, obwohl sie ja sehr klein, aber sie ist sehr klein, aber sie ist recht klein und recht zart.
Ja, genau, zart ist sie, ja, genau. Ja.
Und ist trotzdem unheimlich präsent, wenn sie dann in so einen Rahmen reinkommt. Mhm. Als wir neulich da waren, ich war halt mit meinem Kamerateam da, das sind alles Riesenkerle.
Mhm.
Und die jetzt auch jetzt nicht so, sagen wir so, die nicht so irre Monarchie Fans sind. Mhm. Ne?
Mhm.
Und die sind fast vor Ehrfurcht erstarrt, als die Königin den Raum betrat. Diese zarte Person, aber weil sie halt auch so eine majestätische Ausstrahlung hat. Mhm. Und die waren alle ganz, ganz verzückt nach dem Interview.
Ja, das stimmt. Also, sie hat ja schon so
der eine Aura, Kameramann, der hat gesagt, er hatte dann, an unseren Kameras sind ja so Monitore dran. Mhm, ne?
Ja.
Und der hat dann immer, da musst du halt, während du so ein Bild drehst, das Interview aufzeichnest, immer auf den Monitor achten und so.
Mhm.
Und er hat dann immer so hochgeguckt und hat immer gefragt, is this real? Ist das wirklich wahr, was ich hier gerade mache? Und die haben ja auch schon Celebrities interviewt und so. Mhm. Aber weil es wirklich was anderes ist, dieser Königin gegenüber zu treten.
Ja. Denke ich auch. Das ist was Besonderes. Der kann sich auch ein, sagen wir mal, eher grober Kameramann, kann sich im Ganzen dann auch nicht so entziehen, ne?
Ja. Grob ist gut.
Ja, also auf jeden Fall, also Mutter, Familienmensch, und es ist ja wohl auch so, dass sie gerne sonntags alle um sich hat und dann gerne zum Essen einlädt, ne, zum Sonntagsessen. Und irgendwann hat Kronprinzessin Victoria doch mal im Interview gesagt, ich weiß nicht, ob es in deiner Doku war oder in einer anderen, wo sie gesagt hat, ach, sie hätte auch mal irgendwie mal Lust, das auch mal ausfallen zu lassen. Ja. Ne?
Kann ich mir vorstellen, zur buckeligen Verwandtschaft dann musst.
Naja, ne, ja, aber gut, aber
witzigerweise ist das vor allen Dingen auch ein Karl-Gustav-Thema wohl. Also er liebt das, dieses sonntags die Familie zusammen und dann kocht er auch selbst.
Ach komm.
Ja, siehst du?
Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Gut, als Junggeselle musste er ja auch. Guck mal, das eigentlich für ihn schon, die Generation.
Ah ja, gut, hallo. Ich meine, im Alter, du weißt ja, wie es manchmal ist bei Männern, im Alter entdecken sie das Kochen.
Ja,
das
stimmt auch wieder. Also ich noch nicht, aber wer weiß, was noch kommt.
Ja, du bist ja noch blutjung.
Ach, danke.
Ja. Und sie wirken ja, also wenn man die Fotos sieht, auch das Hochzeitsfoto, das Verlobungsfoto und auch das Verlobungsvideo sieht, wirken sie ja sehr, sehr glücklich. Aber nichtsdestotrotz gab es ja auch, ne, oder soll es gegeben haben, sage ich jetzt mal, Eskapaden seitens König Karl Gustav. Wie war das denn, dieses Thema anzusprechen? Julia, ich meine, man kann es ja nicht ganz ausklammern, weil es war ja
das
nur mal auf
dem Markt. Das habe ich mich gar nicht getraut.
Mhm.
Also, ich hatte ja meinen Fragenkatalog vorbereitet mit ganz vielen verschiedenen Themen. Aber das ist etwas, ich finde, das ist viel zu persönlich.
Ja, natürlich, klar.
Das würde ich mir nie anmaßen, ob es jetzt die Königin ist oder ob es, ich sag mal, eine Freundin von meiner Mutter ist oder die Lehrerin meines Sohns, wer auch immer. Mhm. Ich würde doch niemals jemanden darauf ansprechen, wie ist denn das, dass ihr Mann mal eine Beziehung mit einer anderen Frau hatte.
Ja.
Also das habe ich mich gar nicht getraut. Mhm. Dennoch muss ich sowas ja auch in meinem Film thematisieren.
Ja.
Nicht, dass es eine außereheliche Affäre gab, denn das war ja eine Privatsache.
Mhm.
Das, was wichtig ist, dass es halt diese Monarchie erschüttert worden ist, 2010, als diese Vorwürfe durch ein Buch an die Öffentlichkeit kamen. Es ging ja einmal darum, der König soll eine außereheliche Affäre gehabt haben. an der besteht wohl auch kein Zweifel. Und, aber das war alles in den 90er Jahren und dieses Buch hat das halt irgendwie 15 Jahre später ausgegraben. Mhm. Und die andere Enthüllung war, er soll mit seinen Freunden das Stockholmer Rotlichtmilieu besucht haben. Und der Skandal daran ist, dass
es nicht erlaubt ist.
Dass das in Schweden nicht erlaubt ist.
Genau. Ja, ja.
Also alles, was irgendwie sexuelle, kommerzielle Ausbeutung ist, ist in Schweden erlaubt. Verboten. Und ja. Da gehören halt Striptease, Bars und sowas auch dazu. Erstaunlicherweise kam dann aber auch hinterher raus, dass es gab ein vermeintliches Beweisfoto, dass das eine Fotomontage war. Und insofern gibt es keine Beweise dafür und es hat sich ja auch nie irgendwie jemand dazu weiter geäußert. Aber das ist halt doch ein Thema, wodurch die Monarchie erschüttert worden ist. Mhm. Und ich musste das natürlich insofern jetzt auch in meinem Film thematisieren, weil die Königin halt eine absolute Größe bewiesen hat, in dieser wirklich schwierigen Zeit, diese Familie zusammengehalten hat und dadurch einfach auch eine größere Krise abgewendet hat.
Ja.
Aber heute erlebt man die beide, also man erlebt die eigentlich immer als nettes Paar trotzdem. Ne? Also die haben halt auch offenbar ihre schwierigen Zeiten gehabt.
Ja, also ich meine, klar, ist ja auch menschlich, wenn du so willst, ja. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, um Gottes Willen, das, ne? Aber es ist schon so, da sieht man, wie du ja sagst, dass sie. Da gab es kurz danach, nachdem es rauskam, gab es einen öffentlichen Termin und sie hat das einfach so mit, also richtig professionell gemeistert. Sie hat aber wahrscheinlich gedacht, okay, das ist jetzt halt mal so und ich behalte Wahrung. Ja, so, ne?
Hat die nicht einen Termin abgesagt. Die hat ihr Programm durchgezogen. Entweder waren es Termine, wo sie alleine war oder Termine an der Seite ihres Mannes. Wenig später war ja auch die Nobelpreisverleihung. Ich meine, das ist das Ereignis des Jahres in Schweden.
Ja.
Und du siehst die Königin mit einer Haltung, lächelnd daneben und sie macht einfach weiter. Und natürlich wissen wir nicht, was hinter den Kulissen, ob die da nicht einfach auch Stress hatten. Wir wissen von Victoria, dass sie sagte, dass die Familie da sehr drunter gelitten hat in dieser Zeit.
Ja,
weil es auch sehr schwer ist, in der Presse zu lesen,
was der Vater
gemacht haben soll oder gemacht hat. Und das tut natürlich so einer Familie weh.
Ja.
Aber Victoria hat auch gesagt, dass sie das enger zusammengeschweißt hat als Familie.
Ja.
Und die Königin jetzt im Interview hat sie dann auch mir gesagt, dass sie eine sehr glückliche Familie sind. Und sie sagte, und wenn wir Probleme haben, dann können wir darüber reden. Und das ist auch wichtig.
Ja, das glaube ich super, auch so. So schätze ich es auch ein. Und ich meine, natürlich kam ja dann auch die Hochzeit von Kronprinzessin Victoria in dem Jahr. Und es hat alles so ein bisschen, naja, nicht ein bisschen, sondern es hat so das Ganze so übertüncht, beziehungsweise das andere war dann wichtig, auch für die Schweden. Das war dann irgendwie gar kein Thema mehr, ne, so richtig mit König Carl Gustav.
Also ich glaube, dass das Timing wirklich ein großes Glück war für dieses Königshaus, weil die guten Nachrichten halt diese Schattennachrichten einfach auch so ein bisschen überstrahlt haben. Die Hochzeiten der Kinder, die Geburt der Enkelkinder und das, was halt an der schwedischen Königsfamilie auch so geschätzt wird, sind diese Positivnachrichten. Eine Familie, die für was Gutes steht.
Ja.
Und ich glaube, das war wirklich das große Glück vom Timing her, dass, wie gesagt, die guten Nachrichten überwogen.
Ja, genau. Königin Silvia ist einfach auch, weil wir haben ja drüber gesprochen, wie sie ist, also welche Aura sie ausstrahlt und alle, also ganz viele, ich habe mich ja mit dem Floristen ja in Heidelberg getroffen, der auch das Grab ihrer Eltern pflegt. Und er hat am Ende ja fast schon eine Liebeserklärung an Königin Silvia ausgesprochen. Sie hat auch so eine, so wie ich es rausgehört habe, so eine Loyalität den Menschen gegenüber, die sie sehr schätzt und mag und liebt. Da geht auch nichts drüber, ne?
Ja, ich meine, wenn du sagst, dass der Florist immer noch aus Heidelberg sie beliefert, dann muss das ja, spricht das ja für eine große Loyalität.
Ja, ja, total. Und sie schätzt die Arbeit und wenn sie etwas schätzt, dann
auch
dann
die zeigt Mitarbeiter, sie es auch, das, ne? Das ist auch ein netter, hatte ich mit der Königin halt auch drüber gesprochen, auch so über ihre Hofdamen und so. Die sind halt auch alle schon ganz lange bei ihr, ne? Also sie haben eine geringe Fluktuation und das spricht ja auch dafür, dass es ein gutes Zusammenarbeiten ist mit der Königin und sie selber auch den Mitarbeitern gegenüber ja sehr loyal ist, dass die also alle auf eine sehr lange Zusammenarbeit zurückblicken.
Und sie gut aussucht von Anfang an. Wahrscheinlich auch.
Also. Und
ja, wisst ihr, wie sie das gemacht hat am Anfang? Also wir reden vom Jahr 1976, 77 und ich hatte ja schon gesagt, das war ein sehr altes, männliches Königshaus. Und sie brauchte halt irgendwie junge Frauen.
Hofdamen.
So. Ja. Und dann hat sie Krankenschwestern rekrutiert, weil sie sagte, das sind Frauen, die auch Berufserfahrung haben, die haben eine Ausbildung, die wissen, worauf es ankommt, was wichtig ist. Und sie hat die ersten Hofdamen, die sie eingestellt haben, waren Krankenschwestern.
Ja, ja. Und die sind wahrscheinlich in Rente gegangen bei ihr. Hundertprozentig, oder?
Für die gibt es kein Rentenalter, denn ich erinnere die legendäre Alice Trolle Wachtmeister, die habe ich selber auch noch, und die war 1976 am Hof und die hat also bis vor 10
Wollte ich gerade sagen, die war doch super alt.
Und die war steinalt und ist dann auch, ich sag mal, vielleicht vor 10 Jahren gestorben, aber ich habe sie halt vor 12 Jahren dann noch erlebt, so ungefähr.
Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, wir machen kurz mal einen Break. Ich würde sagen, Chrissy Kahn, wir müssen jetzt kurz, wir trinken heute Kaffee, ja?
Nein, doch. Tee.
Nein, wir machen heute, weil in Schweden wird Kaffee getrunken.
Eine Ausnahme,
ne?
Oder?
Ist doch so, Julia. Okay. Nein.
Ja, witzigerweise, die haben eine irre Kultur mit Filterkaffee, richtig?
Ja,
ne?
Genau. Ach, komm. Ja. Mhm. Und den gibt es hier ja auch. Ich gehe jetzt mal hier dem Flur entlang.
Die Techniker haben,
Das. Du würdest dich jetzt weiter mit Julia unterhalten. Eigentlich müsst du jetzt ja den Kaffee holen. Aber du,
du holst es ja immer für uns, also oder für mich oder genau. Für dich und mich.
Und zwar hat Julia noch etwas Nettes zum Thema Socken. Ne? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Wir springen gerade nochmal zurück.
Soll ich das mal überbrücken mit der kleinen Strumpfgeschichte?
Mit der Strumpfgeschichte,
Ich wollte gerade sagen, wir können uns auch ohne dich unterhalten, Anne. Du musst uns nicht die Themen hier liefern. Aber die Strümpfe oder die Socken.
Ich kenne natürlich das ganze alte Filmmaterial und hatte dann gesehen, bei den Olympischen Spielen, der König hatte einen Anzug an, bei den Olympischen Spielen, als sie sich kennenlernten. Der war blau-gelb in den schwedischen Nationalfarben und dann plauderte ich also neulich mit der Königin und sage, ja, ich habe auch gesehen, Kronprinz, damals war er noch Kronprinz, trug ja einen sehr eleganten Anzug in den schwedischen Nationalfarben und die Krawatte war auch in blau mit gelben Kronen drauf und sagte sie, ja, und auch die Strümpfe.
Nein.
Ja, und das fand ich ganz süß, weil ich meine, sie muss die Strümpfe, entweder hatte die gesehen oder sie haben halt selber immer im Nachhinein darüber geplaudert, wie lustig er damals ausgeschaut hat.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also
ich fand es nur so süß, wie sie sich so hinreißen ließ, als wir so ins Plaudern gerieten und ich über diesen Anzug sprach und die Krawatte und sie dann, ja, und auch die Strümpfe.
Ja, aber da sieht man ja auch, da hatte schon so einen Hang, da lockerer zu sein oder so ein Späßchen zu machen vielleicht damit.
Ich habe sie auch so wirklich neulich erlebt. Erstmal hat sie sich irre viel Zeit genommen, das fand ich ganz toll. Auch als die Hofdame sagte, so Majestät, Sie haben gleich einen Anschlusstermin, wir müssen jetzt aufhören, hat sie gesagt, nein, nein, das ist jetzt wichtig.
Ja, schön. Ja, aber dann hat sie sich auch wohlgefühlt, ne? Ja. Im Interview, es war ja vielleicht auch wichtig, das so zu erzählen.
Ja, ja. Und gut, ich habe sie jetzt natürlich auch schon viele Male erlebt und offenbar haben mir auch die Fragen gefallen. Ich hatte nämlich auch gemerkt, dass sie meine Fragen offenbar selber auch gelesen hat. Also weil sie halt dann auch so die Begriffe, die ich in meine Fragen formuliert hatte, die hat sie dann also auch so aufgegriffen in ihre Antworten und so. Sie hatte da scheinbar Freude dran auch.
Ja.
Oft ist die Presse ja auch ein bisschen mühsam, muss man ja auch sagen, für jemanden wie einen König und eine Königin, weil sie halt ständig irgendwie gefilmt werden und alle wollen was wissen und so. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Königin das einfach wirklich gerne gemacht hat. Und es war so wahnsinnig gemütlich.
Ja,
wir saßen da vorm Kamin und dann kam...
Warst du in Trottningholm oder warst du im Stadtschloss?
Im Stadtschloss. Und bevor das Interview losging, kam dann, sagte nur eine Mitarbeiterin vom Pressestab, sagte, jetzt kommt der Light Boy. Der Light Boy, das war also ein livrierter Bediensteter, der kam und zündete den Kamin an.
Ach,
das war der Light Boy.
Toll, ja, Light, der erleuchtet es quasi dann.
Ja.
Ach toll, kann ich mir richtig gut vorstellen. Hier ist es auch ziemlich warm im Studio und gemütlich.
So, Chrissy Kahn,
warum bist du eigentlich schon wieder zurück? Julia und ich haben uns gut unterhalten gerade.
Das ist mir klar. Ja. Man kann sich auch gut unterhalten. Mit dir, aber auch mit Julia sehr gut. Hier, pass auf, das ist das Stadtschloss. Siehst du das?
Ja.
Das ist die Tasse, die mir meine Freundin Sabine damals aus Stockholm mitgebracht hat, bevor ich in Stockholm war. Guck mal, wie schön, das ist Stadtschloss.
Ich kenne dieses Schloss, ja.
Achso, du warst da ja schon.
Mir das auch schon.
Guck mal, du willst ja keine Milch, aber ich. Und ich habe die Victoria, die Kronen.
No milk today.
Die Tasse mit der Victoria-Krone. So. Ich mache mir ein bisschen Milch rein.
Dann mach rein.
Ja.
Obwohl, wenn ich das jetzt nicht mache. Ah, doch, ich trinke.
Du willst auch so einen Schwarztee.
Ja, ja.
So, guck mal, was ich noch mitgebracht habe. Schau mal.
Ah, das sind Kekse.
Ja.
Kekse.
Aus dem Kungliga Slotten.
Ja, du hast doch schon mal was dabei gehabt von denen, ne, glaube ich.
Die Schokolade von Karl Gustav. Und ich habe mal, guck mal, ich
habe das war damals eine größere
dabei.
Dose. Oh, was ist denn das? Karl. Oh, das ist auf dem Tablett. Schwarzes Tablett.
Mhm.
Ganz klein. Und dann steht dann drauf, ist da eine Krone aufgezeichnet. Ja. Und drunter C.
Mhm.
X51G, also
sehr
Karl
gut.
Der 16. Gustav.
Sehr gut.
Jubiläum, also E, nicht Jubiläum, sondern Jubiläum, also 50 Oh. Mhm. Spricht mir das richtig? Also das verstehe ich ja als Deutscher. Ja. Karl Gustav das 16., 50. Jubiläum.
Ja, genau, habe ich so mitgebracht. Wunderbar. Schau mal. Und jetzt, sind hier eine Keksdose. Haben Sie mittlerweile auch im Shop? Keksdose nach dem Frühdienst, bitteschön.
Nach dem Frühdienst.
Oh. Draußen ist die, außenrum ist die auch die Victoria.
Oh, da ist Zucker Krone. Drauf, ja. Glaube ich, auf den Keksen hier ist so richtig Zuckerkristall. Ja. Oh.
Okay. Schade, dass du nicht da bist, Julia, und du in Köln sitzt. Mensch.
Oh, ich habe keine Kekse, keinen Kaffee. Mir ist ganz schön kalt auch, muss ich sagen.
Oh, okay. Ja. Mm. Gut, dann müssen wir doch weitergehen.
Mich warm reden weiter.
Schmeckt gut?
Ja, sehr frisch und saftig.
Ja, siehst du, ich sag mal, die Dose war ja versiegelt die ganze Zeit. Habe ich aus Schweden mitgebracht.
Ich kaufe immer gerne Honig in Schweden. Oh. Denn es gibt sowohl Honig vom Schloss Drottningholm als auch Honig vom Hagaslottet. Mhm. Das ist das Schloss, in dem Victoria und ihre Familie
wohnen. Ja, genau.
Diesen Bienenstock, davon habe ich jetzt echt keine Ahnung, aber ich glaube, man nennt das doch dann, also da gehen die dann halt als Imker dahin, auch Victoria mit den Kindern, die haben dann alle diese Imkerausrüstung. Ernten, sagt man das dann so, den Honig. Und der wird dann abgefüllt in Gläser und den kann man kaufen. Und das habe ich getan. Und das ist ein schönes Mitbringsel. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann bringe ich gerne ein Gläschen Hagaslottet Honig
mit. Ach, sehr schön.
Toll.
Den habe ich jetzt nicht mehr. Ich hatte auch keinen Platz mehr. Ich hatte so viel mitgenommen.
Stößchen.
Aber das nächste Mal hole ich da auch Honig. Es nennt sich Fika. Ne? Fika, ne? Ist ja diese Kaffeepause, die sich ja die Schweden immer sehr...
Fika-Kaffee.
Ja, gönnen mit einer Zimtrolle.
Ne? Ah.
Schmeckt das irgendwie nach Zimt? Nee, ne?
Nee, nicht wirklich. Warum hast du keine mitgebracht?
Gut, die wäre jetzt auch nicht mehr so gut. Hätte ich einfrieren müssen, wieder auftauchen.
Wahrscheinlich,
müssen,
ne? Ja.
Ja, also wir waren bei die Socken, wurden dir von Julia anschaulich erklärt, ne?
In den schwedischen Faden.
Mhm.
Das war aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja.
Ich habe noch eine aus dem Nähkästchen.
Mhm. Echt?
Mhm. Jetzt, wo wir gerade über die Strümpfe in den schwedischen Nationalfarben sprechen. Ich hatte, das war 2007, einen Film gemacht über Kronprinzessin Victoria. Da war sie also noch mit Daniel noch, die waren zusammen, aber sie waren noch nicht verlobt.
Mhm.
Und ich traf eine alte Freundin von ihr, die war immer beim Skilaufen im selben Ort, wo die Skifahren gegangen sind. Die erzählte mir dann, dass sie dann nachmittags hätte dann der Adjutant bei denen angerufen, dass die Kronprinzessin gerne mit ihr spielen würde. Und dann ist sie also dort zur Königsfamilie gekommen. Silvia hat sich dann die Fingernägel lackiert am Tisch. Also es wäre halt ganz normal gewesen. Und Karl Gustav hätte da gesessen in einem Bademantel. Der war dunkelblau mit gelben Kronen drauf.
Ach, das passt alles zusammen. Das ist, keine Ahnung, das interne Merchandising. Ich weiß nicht.
Den Bademantel gab es nicht.
Nee, süß.
Aber ich glaube, Nagellack, wenn da irgendwie drauf wäre, irgendwie von Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria oder sowas, ich glaube, das würden Frauen kaufen. Also ich spreche es auch für mich. Ich wäre, glaube ich, kurz darauf, wenn die Farbe passt, würde ich sagen, das ist genau der Nagellack, den auch Königin Silvia oder Karl Gustav, sag ich schon, oder Kronprinzessin Victoria benutzen.
Ja, blauer oder gelber Nagellack halt.
Also,
ne?
Aber Chrissy, also Julius, hättest du gerade eben sehen müssen, Chrissy Kahn hat sich jetzt einen kompletten Keks so in den Mund gesteckt. Ja, das glaube ich doch gar nicht. Also, hast du so einen Hunger von Frühdienst?
Ich hatte Frühdienst, das weißt du doch.
Ja, genau. Du sollst nicht
das
laut
ist natürlich nicht hoftauglich, sowas, nee. Ne?
Ich weiß natürlich, wie man sich benimmt in bestimmten Bereichen. Mit euch kann ich es ja machen.
Wir sind
ja
unter uns, ne? Ja. Julia sieht dich nicht. Wahrscheinlich wird sie. Ich gucke gar nicht hin.
Mhm.
Ne? Ja, diese kaufst du jetzt wieder. Okay, alles klar. So, wir haben jetzt das Thema Ehefrau, Mutter, Familienmensch und ja, wir hatten das Thema, sagen wir, vermeintliche Eskapaden. Und Großmutter, da geht es ja auch voll auf. Sie hat 8 Enkelkinder. Und ich glaube, was ihr so ein bisschen leid tut, ist, dass Madeleine, also die jüngste Prinzessin Madeleine, immer noch in USA ist. Sie will ja umziehen mit Chris O'Neill. Ich meine, Chrissy Kahn sagt jetzt einfach nichts. Ich weiß, du magst
sehr
leid, nicht,
dass sie da noch ist.
Ja.
Sie hat sich halt nicht für mich entschieden.
Ja, sonst würde sie jetzt in Eschborn wohnen. Ja, also ich glaube, das tut ihr bestimmt auch ziemlich leid. Ne? Also ich meine, sie nutzt ja die Möglichkeiten, wenn sie mal in New York ist, für ihre World Childhood Foundation, sie auch dann zu sehen. Madeleine kommt ja auch im Sommer immer wieder. Aber das ist schade, ne? Glaube ich. Das da ist, glaube ich, so ein Punkt, den sie bestimmt bedauert. Ne?
Ja, unbedingt. Und sie hat 2 Armbanduhren.
Mhm.
Auf der einen ist die schwedische Uhrzeit und auf der anderen ist die Uhrzeit von Florida, wo Madeleine halt noch lebt mit ihrer Familie.
Oh.
Und da hatte ich sie auch darauf angesprochen, sage ich, Majestät, sie tragen 2 Uhren. Mhm. Und dann sagt sie, ja, ich muss doch wissen, was meine Tochter gerade macht. Und
toll.
Aber die haben auch wirklich viel miteinander zu tun. Madeleine tritt ja auch das Erbe von ihrer Mutter an, eben im Kampf für Kinderrechte und für den Kinderschutz. Da arbeiten Mutter und Tochter viel zusammen und sehen sich halt auch ziemlich regelmäßig, hast du ja gerade schon gesagt, auch, haben die irgendwie eine gemeinsame Veranstaltung in New York. Oder Madeleine kommt also auch, wenn irgendwas von der World Childhood Foundation hier in Europa stattfindet, dann kommt Madeleine auch hierher. Und es dauert gar nicht so lange, bis die dann auch irgendwann wieder nach Schweden zurückkehren werden wohl.
Ja, die wollten ja eigentlich schon diesen Sommer umziehen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Aber dann wird es wahrscheinlich nächsten Sommer. Ich meine, die wollen ja auch gerne, dass die Kinder in eine schwedische Schule gehen. Ja, ich hoffe, dass das klappt. Auch im Sinne der Familie, ne? Dass ja der Umzug jetzt bald mal vonstatten geht. Du hattest es auch, also wir hatten es kurz angesprochen, ihr Engagement, also mit der World Childhood Foundation. Und sie ist ja in mehr als 60 Vereinigungen drin oder mehr als 60 Schirmherrschaften. Und sie hat auch, also sie setzt sich nicht nur, wie du sagtest, auch Kinderschutz ein und für die Kinderrechte, sondern auch das Thema Demenz liegt dir ja sehr am Herzen. Und da hattest du sie ja auch zu gefragt in deinem Interview, Julia, und du hattest mir ja das auch zur Verfügung gestellt. Lasst uns mal kurz in dieses kleine, in diesen Ton reinhören, was sie da sagt und wie sie dann auch zu diesem Thema dann kam.
Wir Kinder, wir haben das also gar nicht so richtig mitgekriegt, dass bei meiner Mutter da verschiedene also Schwierigkeiten aufgetreten sind. Es war erst, als mein Vater verstorben war und meine Mutter zu uns kam, also nach Stockholm. Dann habe ich also erst gemerkt, dass da stimmt was nicht.
Also sie hatte es gemerkt bei ihrer Mutter dann irgendwann und das Thema dir sehr am Herzen, das Thema Demenz.
Ja, weil sie halt auch gemerkt hat, die Mutter lebte bei ihr in Stockholm, sie merkte, dass sie offenbar an Demenz erkrankt ist und wie schwer das ist, erstmal auch mit diesem Menschen dann auch richtig umzugehen. Also die Königin erzählte, dass ihre Mutter die Schwierigkeit hatte, einen bestimmten Raum im Schloss zu durchqueren, bis sie dann irgendwann verstanden hatte, dass dieser Teppich auf dem Boden eine bestimmte Farbkombination oder Farbe hatte, der für einen Menschen, der an Demenz erkrankt ist, irgendwie unerträglich ist oder was ganz anderes darstellt. Und das sind Dinge, wir reden jetzt von den 90er Jahren, da war die Forschung noch nicht sehr weit beim Thema Demenz. Es wurde auch in der Gesellschaft weitgehend tabuisiert. Man sprach immer davon, dass die alten Leute schon ein bisschen tüdelig sind. Aber dass das halt ein richtiges Krankheitsbild ist, mit welchen Symptomen und mit welchen Behandlungsmöglichkeiten, das war eigentlich, stand man da blank da. Und so hat Königin Silvia das halt auch selber in Angriff genommen, eine Stiftung zu gründen, die heißt Sylvia Hammett. Und da wird Pflegepersonal ausgebildet. Das ist mittlerweile international führend. Einer der größten Exportschlager von Schweden ist halt dieses Sylvia Hammett, wo Pflegekräfte nach einem bestimmten System ausgebildet werden, um optimal auf so demenzkranke Menschen einzugehen. Und ein anderes Thema, was die Königin halt auch sehr beschäftigt, ist das Schicksal der Angehörigen. Denn sie hat das ja mitbekommen, auch was das für eine Belastung ist, als Angehörige einen demenzerkrankten Menschen zu pflegen und zu betreuen. Und was mich sehr berührt hat, ist zu sehen, dass sie für eine Quelle der Inspiration auch ist für andere. Also wenn man erstmal so ein bisschen eintaucht in die Themen, die sie hat, also vor allen Dingen wirklich der Kampf gegen den Kindesmissbrauch, aber eben auch das Thema die Versorgung von Demenzkranken und dass es halt Menschen gibt, die durch sie selber zu eigenen Projekten finden. Also es gibt eine Nichte von Carl Gustav und Silvia, die hat auf der Grundlage der Arbeit von Silvia für Sylvia Hammett, für diese Demenzkranken, hat sie eine eigene Stiftung gegründet und wird da halt von ihrer Tante Silvia total auch unterstützt. Und da geht es halt wiederum um die Versorgung der Angehörigen. Also es ist halt ein großes Feld, was auch sehr schwer ist. Es geht einem halt sehr nahe, wenn man davon selber auch betroffen ist.
Ja.
Und da hat sie wirklich ganz Großes erreicht.
Aber das ist ja natürlich auch dann das Gute, dass man halt dann ja Königin ist und eben so viel Power hat und einfach auch Geld generieren kann, ist ja auch immer wichtig, Menschen gewinnen kann,
weil sie,
genau, und das ist schon, was man immer so ein bisschen vergisst, ne? Dass man aber trotzdem, oder dass man halt sehr, sehr sinnvolle Dinge eben einfach auch anstoßen kann und sie auch, da gibt es ja auch so ein, auch noch eine Auszeichnung, die verliehen wird, ne, an Pflegekräfte
Ja, aber weißt du, ich glaube, das ist genau auch der Punkt wegen Monarchie und in Schweden wurde es ja damals auch diskutiert vor 50 Jahren und länger, abschaffen oder nicht. Das schillert sonst nicht so durch. Also wenn jetzt hier, ich würde auch sagen, oh, der Bundespräsident versucht jetzt was zu bewegen gegen Demenz, dann sage ich auch, oh ja, der Bundespräsident, schön. So, aber ich glaube, man identifiziert sich mit so einer Figur, so einem König, so einer Tradition auch ganz anders und dann hast du ganz andere Möglichkeiten.
Und es ist ein bisschen nachhaltiger auch vielleicht, ja, weil sie halt seit 50 Jahren bald Königin ist.
Ja.
Und natürlich einen ganz anderen Zeithorizont hat, in dem sie was bewegen kann.
Mhm.
Und ich finde, in dem Punkt ist Silvia eigentlich auch als Königin exemplarisch. Großes Vorbild, auch für die jüngere Generation an Jungköniginnen in Europa,
ja,
die halt wirklich was aus ihrer Rolle gemacht hat. Also sagen wir es mal so, Charity gehörte immer schon vor 100 Jahren schon, dazu, haben sich, ne, die Königinnen fürs Rote Kreuz stark gemacht oder so. Aber so international wie die Projekte oder die Einrichtungen, die Königin Silvia ins Leben gerufen hat und auch bis heute noch unterstützt, das kenne ich eigentlich, fällt mir jetzt mal so gerade keiner aus der Generation ein, der das geschafft hat, auch Projekte international so auszurollen.
Das stimmt, ja.
Im Bereich, also wir sprachen jetzt gerade über die Demenz, aber auch im Bereich Kinderschutz gilt sie selber mittlerweile ja auch schon als Expertin. Also die hat da so eine tiefe Kenntnis. Du sagtest vorhin irgendwie die Zahl von 60 Einrichtungen. Von Prinz Philipp wussten wir, dass der Queen, dass die irgendwie jeder von 600 Einrichtungen Schirmherren waren. Das ist natürlich 10-mal so viel, aber die Königin, würde ich sagen, steckt doch sehr tief auch in den Projekten drin und gibt nicht nur ihren Namen her und irgendwie ihren Glanz, sondern sie ruft dann auch an. Sie versucht auch Verbindungen zu knüpfen. Brauchen Sie Hilfe? Was kann ich für dieses Projekt tun? Ich spreche mit der Frau des Präsidenten von da und so. Also sie spinnt da ein großes Netzwerk. Sie kennt die ganzen NGOs, also diese Non-Governmental Organizations, die ja auch im Bereich der Wohltätigkeit, gerade wenn es um Kinderschutz geht und sowas, wichtig sind. Also da ist sie schon auch eine Strippenzieherin, richtig.
Und ich meine, man sieht ja auch dieses Konzept dieser World Childhood Foundation, diese Häuser, das letzte, was ja auf dem Uniklinikgelände in Frankfurt entstanden ist, das hat ja Hand und Fuß. Also das ist ja mittlerweile so durchdacht und organisiert, dass das einfach eine sehr gute und sehr, sehr sinnvolle Einrichtung ist. Ne? Und alle Experten dann auch, ich habe mit Experten vor Ort auch dann gesprochen, die auch davon begeistert sind und dieses Projekt so mittragen und sagen, wie sinnvoll das auch ist. Ne? Das ist nicht nur irgendwie so irgendeine Einrichtung, sondern das hat alles auch wissenschaftlichen Hintergrund auch immer. Ne?
Das ist ja auch eigentlich ein ganz schreckliches Thema, dass es auch für eine Frau und eine Mutter irgendwie auch schwer macht, sich damit auseinanderzusetzen. Es geht da ja um Kinder, die sexuellen Missbrauch erfahren haben oder der Gefahr ausgesetzt sind, sexuell missbraucht oder Gewalt erfahren zu müssen. Und das sind diese Kinderschutzhäuser, die, von denen es in Deutschland welche gibt, aber auch in 14 anderen Ländern auf der Welt, die halt diesen Kindern einen Schutzraum bieten, wo sie halt auch psychologisch betreut aufwachsen können. Und das ist ja ein Thema, finde ich immer, das halt einfach auch total schwer ist, das auch sich tagtäglich damit auseinanderzusetzen.
Ja, absolut. Aber ich glaube, sie ist, glaube ich, so, dass sie sagt, ich habe so viel Einflussmöglichkeiten, ich kann so viel bewegen, allein schon wegen ihrer Rolle eben, dass sie das auch anpackt. Also da ist ja das so wichtig, den Schutz der Kinder. Da merkt man auch, wie sehr ihr Kinder auch am Herzen liegen. Nicht nur ihre eigenen und ihre Enkelkinder, sondern eben auch alle anderen Kinder auf der Welt. Also es ist schon auch richtig, es ist nicht nur so eine oberflächliche Schirmherrschaft. Manchmal, wenn man so viele hat, wie jetzt in Großbritannien, beispielsweise die Queen, man kann ja nicht irgendwo überall so richtig reinsteigen.
So
aber
intensiv.
Ja, genau. Und Königin Silvia ist da so auch selbst Expertin. Das ist schon beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, und sie sagte auch, weil das ja auch ein sehr schweres Thema ist, was einem auch irgendwie, das kann man ja auch nicht abschütteln, wenn man abends irgendwie nach Hause kommt und dann, sie erfährt ja auch von Einzelschicksalen.
Ja,
ne?
Ja.
Da sagte sie nur, es bringt nichts, die Augen zu verschließen, denn dann kann ich nichts ändern. Und wir müssen darüber reden, ich muss der Wirklichkeit ins Gesicht sehen, damit wir auch was verändern können.
Ja.
Und sie hat auch gesagt, ich wünschte, diese Stiftung würde es gar nicht mehr geben, aber solange es ein einziges Kind auf der Welt gibt, das Missbrauch erfahren kann, hat diese Stiftung einen Sinn.
Und sie will auch nicht aufhören, ne? Jetzt mit 80. Sie gibt so ein bisschen ab an Madeleine natürlich, aber so richtig loslassen möchte sie nicht und abgeben.
Ja,
aber solange es
auch
geht, solange
und
es geht.
Und was die für eine Agenda hat. Ich meine, was die für eine Vielzahl an Reisen alleine dieses Jahr unternommen hat. Das war ja das große Jubiläumsjahr. Ihr habt ja gerade euer Tablett da irgendwie schön vorgestellt.
Genau,
50
ja.
Jahre Karl Gustav. Und anlässlich dieses Jubiläums haben die am Jahresanfang oder in der ersten Jahreshälfte alle 21 schwedischen Provinzen bereist.
Ja, genau.
Dann hatten sie halt diese unfassbaren Feierlichkeiten anlässlich des Thronjubiläums jetzt im September. Direkt eine Woche später ist die Königin für World Childhood, also ihre Stiftung für Kinder, nach Warschau geflogen, dann ist sie nach New York geflogen, dann ist sie auf einer Fernsehgala aufgetreten, dann ist sie auf die Mainau geflogen, weil sie da auch wieder ein Projekt unterstützt hat.
Also Frankfurt.
Frankfurt, ja genau, da warst du, hast du sie neulich in Frankfurt getroffen, du hast sie in Heidelberg getroffen, alles.
Stimmt, ja.
Was die also an ein Programm abzieht, das finde ich schon sehr erstaunlich. Und aber das hält offenbar auch fit. Also sie ist wirklich eine sehr aktive, sehr agile, vitale Frau. Du hast das Gefühl, die steht mitten im Leben.
Ja, du sag mal, ich... Ich habe auch noch ein Foto in diesem Buch, wo Königin Silvia beim Papst ist, 2015, und hat eine Audienz. Und wie steht es denn bei ihr mit dem Glauben?
Das ist eine gute Frage. Also sie hat einen Onkel, der Theologe war, der auch einer der Geistlichen war bei der Trauung 1976. Also ich glaube, sie kommt aus einem sehr gläubigen, religiösen Elternhaus. Der König ist nicht das Oberhaupt der Kirche, wie das in anderen Ländern so ist. Aber sie haben eine eigene, ach ja Mensch, guck mal, die haben eine eigene kleine Kirchengemeinde. Also im Palast gibt es eine Kapelle. Jeder, der am Hof arbeitet, ist automatisch Gemeindemitglied in dieser Kapelle. Wir kennen die Kapelle, da hatte Madeleine geheiratet, Karl Philipp, Victorias Kinder wurden da getauft. Da gibt es also auch regelmäßig Messen und das besuchen die also auch regelmäßig. In Drottningholm haben sie auch eine kleine Kapelle. Also ich würde sie, ohne mit ihr über den Glauben gesprochen zu haben, ich würde sie als eine sehr gläubige Frau bezeichnen. Zumindest vertritt sie halt auch irgendwie so diese ganzen Werte der Mitmenschlichkeit.
Ja, naja, klar.
Und der Nächstenliebe, also wahrscheinlich ist sie eine sehr gläubige Frau.
Ja, da war sie mit der kleinen Leonor, also so wie es aussieht. Ja, das ist die Leonor. Und Leonor spielt mit irgendwas und Königin Silvia unterhält sich mit Papst Franziskus.
Ach, ja. Aber da kann ich euch noch eine kleine nette Geschichte erzählen von wegen Papst. Also als die kleine, also als Madeleine, ihre Tochter, die jüngste Tochter, klein war, kam Papst Johannes Paul II. Zu Besuch nach Schweden. Und alle machten sich also fein für den Besuch des Papstes, um den Papst zu empfangen. Und Madeleine, ich weiß nicht, wie alt die war, vielleicht 4 oder so, weigerte sich partout Strumpfhosen anzuziehen. Heutzutage ist man da vielleicht ein bisschen lockerer, aber man trug damals noch, vor allen Dingen, wenn der Papst zu Besuch ist, Strumpfhosen und nicht nackte Beinchen. Die Silvia war so verzweifelt und sagte, was kann ich machen? Entweder ist dieses Kind schreit es den Papst an, weil es Strumpfhosen trägt, oder ich habe ein glückliches Kind ohne Strumpfhosen. Und es gibt also auch ein Foto, wie der Papst dann diese kleine Madeleine hochhebt und sie strahlt und sie hat keine Strumpfhosen an. Und daran sieht man einfach nur auch, wie, dass sie halt auch irgendwie gelassen ist und Prioritäten irgendwie gut setzen kann. Ich finde, obwohl sie ja in einer sehr traditionellen Rolle ist, nämlich als Königsgemahlin, sie ist ja nur die Frau vom König und eigentlich immer so ein Prinzip, also in der Hierarchie hinter ihm, ist sie trotzdem eine sehr moderne Frau in dieser traditionellen Rolle.
Sehr schön. Ja, also, Chrissy Kahn.
Wow.
Ich finde, es war jetzt ein schönes Schlusswort, würde ich mal sagen, liebe Julia. Chrissy Kahn, was hast du denn gelernt?
Der Hostessjob von Königin Silvia oder damals Silvia Sommerlath bei den Olympischen Spielen in München war kein Studentenjob.
Ja.
Das war ein richtig ernster Beruf.
Ja.
So.
Und sonst ist ja auch näher gekommen jetzt.
Ja, das ist selbstverständlich.
Liebe Julia, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hinter die Palastmauern geschaut haben in das Leben von Königin Silvia. Vielen, vielen lieben Dank, Julia. Wir haben ja auch noch in der Pipeline einen Jahresrückblick.
Oh,
liebe Podcast-Fans, Na, da freue ich mich drauf, Julia, wenn wir uns treffen.
Immer gerne.
Und ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest und gratulierst du Königin Silvia?
Ja, das werde ich natürlich tun. Ich werde ihr einen Brief schreiben, zum Geburtstag gratulieren und auch natürlich mich bedanken, dass sie mich zum Interview empfangen hat und frohe Weihnachten wünschen.
Und schöne Grüße von uns beiden hier.
Ja, genau. Ich schreibe vielleicht auch noch mal eine Karte. Ich glaube schon. Ich bedanke mich dann für die schönen Krönungsfeierlichkeiten und darüber, dass man sehr gut auch berichten konnte als Journalist. War wirklich sehr gut organisiert. Ja, es gibt noch eine Folge zur deutsch-schwedischen Gesellschaft. Ihr Engagement von Königin Silvia habe ich auch was aufgezeichnet. Und natürlich der Florist, da war ich vor Ort. Kommt alles, liebe Podcast-Fans. Ich danke euch fürs Zuhören. Folgt mir auf Instagram, das ist das, was Chrissy Kahn nicht kennt.
Ja.
Schreibt mir eine Mail und ich freue mich über Feedback. Und lieber Chrissy Kahn, ich habe dir ein Weihnachtsgeschenk noch mitgebracht. Hier, ganz schnell. Mach
was,
auf.
Was ist das?
Schnell.
Was ist das? Schokolade? Nee, das ist Schmuck.
Nee. Pass auf, guck.
Bildschirm. Oh, Madeleine, das ist für einen Kühlschrank.
Magnet,
ein Magnet,
genau.
Für den Kühlschrank. Oh, geil.
Frohe Weihnachten, Chrissy Kahn.
Danke.
Liebe Julia, ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Ich freue mich auf den Jahresrückblick mit dir. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag. Und ja, und viel Erfolg für deinen Film. Kommt ja auch in der Mediathek, in der ZDF-Mediathek, ja. Und die ARD-Kollegin Leontine von Schmettau hat ja auch eine Doku gemacht zu Silvia. Also wir kriegen das volle Programm.
Das ganze Füllhorn.
Liebe Julia.
Euch auch frohe Weihnachten.
Ja, danke dir.
Allen Zuhörern auch frohe Weihnachten oder Gut Jul, wie es auf Schwedisch heißt.
Gut Jul.
Ja, genau. Also, liebe Julia, dann mach's ganz gut. Und ich sage jetzt an dieser Stelle, bye bye. Tschüss, Chrissy Kahn. Wir sehen uns auch beim Jahresrückblick. Allerspätestens.
Versprochen.
Ja? Ja, bis dann. Und ich sag jetzt bye bye. Und wie sagt man?
Gut Jul.
Gut Jul und hey doch. Hey doch.
Hey doch.
Das war Annelies royale Welt.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und es war mal wieder
eine große Freude.
Indeed. Auf jeden Fall weitersagen.
Yes, sagt es weiter.